Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Etwas mehr als 9 Millionen Menschen haben sich das Viertelfinale zwischen England und Frankreich im Fernsehen angeguckt. Das sind immer noch viele Menschen und auch mehr als noch während der Gruppenphase. Aber die Zahlen sind niedriger als bei anderen Turnieren. Das ist aber ein deutsches Phänomen. In anderen Ländern gibt es WM-Begeisterung. Ist die WM also trotz der ganzen Skandale für den Rest der Welt ein Wintermärchen? Darüber haben meine Kollegen Raphael Späth und Matthias Friebe in unserem Podcast Players gesprochen.
Jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon oft darüber gesprochen, wie auch die katarischen Offiziellen versuchen, während dieser Weltmeisterschaft alle Themen, die nur in irgendeiner Art und Weise sich negativ auf das Turnier auswirken könnten, versuchen unter den Teppich zu kehren. Wenn man jetzt mal die Einschaltquoten zum Beispiel anschaut, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch im globalen Zusammenhang, dann muss man ja sagen oder bilanzieren, diese Taktik scheint zu funktionieren.
Ja, sie funktioniert absolut. Und am Anfang der WM dachte ich noch, dass sich dieser Trend, den wir in Deutschland beobachten konnten und in einigen westeuropäischen Ländern, dass es sehr zurückhaltend ist im Vergleich zu früheren Turnieren, dass der auch weltweit zu beobachten ist. Die FIFA hat nach einem sehr schnellen ersten Fazit nach wenigen Tagen drüber geschrieben, die Zahlen sind auf einem ähnlichen Niveau, wie zu erwarten war. Da habe ich schon gedacht, okay, sie sind eigentlich geringer, weil sonst würde die FIFA von Rekorden sprechen. Und die scheinen nicht da zu sein und deswegen sagt man das so. Inzwischen klingt das aber deutlich euphorischer und die Einschaltquoten in vielen Ländern sind ja auch sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Auch hier in der direkten deutschen Nachbarschaft, auch in Frankreich, in England, wo natürlich sehr erfolgreiche Mannschaften gespielt haben. Und ich glaube, das beweist wieder einmal mehr, dass am Ende der sportliche Erfolg des eigenen Landes dann doch sehr, sehr viel wettmacht und für hohe Einschaltquoten und eine Begeisterung sorgt und die Rahmenbedingungen dann tatsächlich nicht mehr so wichtig werden für viele.
Aber wenn ich ehrlich bin, so richtig überrascht hat mich das jetzt nicht. Es gab ja auch schon vor der WM viele Berichte von ARD-KorrespondentInnen aus zum Beispiel Costa Rica, aus Südamerika, aus Asien, Afrika, die eigentlich alle berichtet haben, diese negative Sichtweise auf den Gastgeber, auf Katar, die haben wir hier in Europa exklusiv. Also von daher war mir eigentlich schon klar, dass, wenn es sportlichen Erfolg geben sollte in Ländern wie in Argentinien, dass da wenig über Gastarbeiter und LGBTQ-Rechte berichtet werden wird.
Ja, wenn ich ehrlich bin, war eine der spannenden Fragen für mich im Vorfeld des Turniers, wie würde sich das in Deutschland entwickeln, wenn die deutsche Mannschaft es schafft, erfolgreich zu sein? Würde dann diese relativ wahrnehmbare Boykottbewegung dann auch bröckeln und kleiner werden? Die Frage ist dann relativ schnell sportlich beantwortet worden und jetzt ist es den meisten ja wirklich schon ziemlich egal, was bei dieser WM passiert. Es sei denn, es passieren irgendwelche Überraschungen, Elfmeterschießen und Marokko gewinnt. Das interessiert dann, glaube ich, doch nochmal den einen oder anderen zumindest. Aber dass das in vielen Ländern relativ unkritisch gesehen wird und der Ball im Mittelpunkt steht, das habe ich vorher auch so erwartet.
Aber man muss ganz klar sagen, Europa ist bei dieser WM nicht der Markt, den die Offiziellen und auch die FIFA erreichen möchte.
Nein, es ist ganz und gar keine europäische WM. Es sind zwar von 4 Mannschaften 2 aus Europa im Halbfinale, aber es ist nicht die europäische WM, die es FIFA früher schon gab. Sowohl was die Sponsoren angeht, sowohl was die Wahrnehmung angeht und einfach das ganze Setting des Turniers. Es ist nun mal die erste arabische WM und je länger das Turnier dauert, umso mehr, finde ich, zeigt sich das auch. Und nicht zuletzt, weil er jetzt auch mit Marokko eine arabische Mannschaft ins Halbfinale geschafft hat, zum ersten Mal überhaupt. Das ist ja, ich würde mal sagen, für die Organisatoren in Katar vor Ort und für die FIFA eigentlich die beste Geschichte, die hätte passieren können, weil diese Geschichte können sie jetzt noch lange erzählen.
Ja, und diese Geschichte wird ja dann vor allem in Marokko auch selbst lange erzählt werden. Da wird diese WM nicht in Erinnerung bleiben als WM der ausgebeuteten Arbeitsmigranten zum Beispiel, sondern als historische WM, bei der es Marokko bis ins Halbfinale geschafft hat. Das ist natürlich ein Narrativ, für das dann auch die JournalistInnen verantwortlich sind. Glaubst du denn, dass dieses Phänomen weg vom kritischen Journalismus und hin zu Fanboys und Fangirls, wie es jetzt bei dieser WM der Fall war, tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung ist oder ein Trend, den wir jetzt da beobachten können?
Ja, nicht zuletzt nennt man Europa ja in vielen Teilen inzwischen die alte Welt. Ob jetzt da in Zukunft viele Fanboys und Fangirls noch mehr in den Pressekonferenzen sitzen, weiß ich nicht. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, wie sich mit einer aufgestockten WM dann das Teilnehmerfeld verändert und wie viele Länder zum ersten Mal bei einer WM dabei sind. Das ist ja auch immer so ein Moment dafür. Ich kann vielleicht noch eine Geschichte von vor 4 Jahren erzählen, von der WM in Russland, die mir immer noch präsent ist. Da war die Abschlusspressekonferenz mit Gianni Infantino kurz vor dem WM-Finale und es waren viele Journalisten aus aller Welt da und auch viele sehr kritische Journalisten, die da viele Fragen auch zu Menschenrechten in Russland stellen wollten. Und viele von denen sind gar nicht dran gekommen. Ich weiß, dass ich auch damals meine Hand gehoben habe und auch keine Chance hatte, eine Frage zu stellen. Und wir uns alle relativ gewundert haben, dass immer wieder Fragen gestellt wurden mit dem großen Dank beginnend an Infantino. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren, dass Sie die Welt in unser Land Russland geholt haben und alles so in diesem Stile. Und danach haben wir dann festgestellt, dass ganz viele von den Sitzen, woher diese Fragen gestellt wurden, Reserviertschildchen hatten, was den Schluss nahe lässt, dass die FIFA für diese Abschlusspressekonferenz die Journalisten bestellt hat mit Fragen, damit es nicht 90 Minuten nur kritische Fragen an Gianni Infantino werden, damit man auch ein bisschen den Spin dieser Pressekonferenz und dieses Turniers selber mit vorgeben kann. Und solche Dinge öffnen einem dann schon nochmal die Augen, wenn man sie hautnah in dem Pressekonferenzraum miterlebt. Und das würde ich der FIFA auch zutrauen, dass solche Dinge in den nächsten Jahren noch häufiger passieren.
Sagt Deutschlandfunk WM-Reporter Matthias Friebe und die ganze Folge gibt es in der DLF-Audiothek zum Nachhören. Die FIFA sichert also ihre Macht und wie geübt der Verband darin ist, haben wir auch bei der Debatte um die One Love-Armbinde gesehen. Da hatten ja mehrere europäische Verbände versucht, die FIFA herauszufordern, aber als die FIFA dann mit Sanktionen gedroht hat, war der Widerstand schnell gebrochen. Deswegen habe ich mit Georg Pangl über die schwindende Macht des europäischen Fußballs gesprochen. Er ist österreichischer Fußballfunktionär, war Geschäftsführer des europäischen Ligaverbandes European Leagues und ist jetzt selbstständiger Berater. Und ihn habe ich gefragt, ob die Diskussion um die One-Love-Armbinde ein Zeichen dafür war, dass die europäischen Fußballverbände verlernt haben, sich gegen die FIFA zu positionieren.
Man könnte es so ausdrücken, weil ich rede mich jetzt wirklich leicht und bitte das nicht falsch verstehen. Aber wenn man als Europa, als Deutschland, als England, als Holland, als Spanien, wie auch immer, Franzosen muss man vielleicht ausklammern aufgrund der Politik, Katar, das weiß man, da gab es eine eigene Geschichte dazu. Aber wenn man sich da gegenüber dem FIFA-Präsidenten persönlich und nicht irgendjemanden, den er vorschiebt, dann hinsetzt und sagt, Herr FIFA-Präsident, lieber Gianni, entweder wir nehmen diese Binde oder von den 13 Europäern, und wenn die Franzosen dort bleiben, sollen sie bleiben, reisen 10, 11 oder 12 ab. Also wenn ich dann mit dem Trolley in der Richtung Flughafen unterwegs bin, als DFB und als Präsident, dann hätte ich schon gern die Gesichter gesehen vom Herrn Infantino und von allen anderen. Also die Frage ist halt, und noch einmal, ich will nicht als neunmal klug klingen, aber meistens spielt halt auch den Regierungsbehörden im Fußball in die Hände, dass sehr viele Präsidenten und Agierende oft relativ kurz erst dabei sind, dass die auch lernen müssen, wie das alles funktioniert. Aber am Ende des Tages besteht die FIFA aus den Nationalverbänden. Und in Europa, wie Sie gesagt haben, spielen mehr als 75% aller Spieler weltweit. Wenn man da als Europa ein Zeichen oder eine Grenze setzen will, dann müsste man das im Stand sein, außer man lässt sich eben wieder aufteilen, zersplitten und dann über irgendwelche Ankündigungen an Konsequenzen einschüchtern. Das hätte man wirklich einmal ausprobieren müssen, wenn man es gewollt hätte, aber man hat es nicht und so gesehen kann man es nicht richtig gewollt haben.
Jetzt hat die FIFA gezeigt, dass sie ihre Muskeln für den Machterhalt über viele Jahrzehnte sehr gut trainiert hat und sie die auch einsetzt. Bei der One Love Armbinde haben wir das jetzt gerade gesehen. Was müssen die europäischen Verbände denn jetzt tun, um ihrerseits ihre Muskeln für den Widerstand gegen die FIFA zu trainieren?
Ich würde meinen, es geht nichts über klare Gespräche, über klare Positionen, auch wenn es die UEFA jetzt für meine Begriffe smart gemacht hat, sich die Verbände des CONMEBOL auf die Seite geholt hat. Jetzt hat man zumindest 65 Stimmen. Man stellt bis jetzt, sofern Marokko nicht Weltmeister wird, aus Europa und Südamerika bis jetzt immer nur die Weltmeister. Also da ist schon irgendwo der Fußball noch immer zu Hause. Und wenn man
aber trotzdem Themen, haben die Südamerikaner ja jetzt auch die Unterstützung für Infantino verkündet. Da ist ja auch sofort wieder ein Bruch da gewesen zwischen der Allianz, die sich da gebildet hatte.
Ja, auch da hat es der FIFA-Präsident verstanden, schon davor seine persönlichen Beziehungen eben zu stärken. Das ist ja auch legitim und normal. Aber wie gesagt, man müsste als Drittel der Verbände mit der Stärke, wo der Fußball eben noch zu Hause ist, müsste man sich eben klar positionieren und mit einer Stimme sprechen. Und das geht natürlich auch dann weiter über die Präsidenten der Kontinentalverbände, wo der Alexander Čeferin die UEFA vertritt, wo diese sechs Kontinentalverbände ja eine Art Büro bilden mit dem FIFA-Präsidenten, aber auch mit den Mitgliedern im FIFA-Rat, wo eben mein geschätzter Freund Peter Peters und viele andere Europäer noch drinnen sitzen. Da hat man ja diese gefühlt 25% der Stimmen. Also wenn es da um Themen geht, müsste man sich als Europa klarer positionieren. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass fast alles einstimmig geht, also auch diese Erhöhung auf 48 Teilnehmer und quasi die Reduzierung in Prozenten von Europa auf ein Drittel quasi mit den 16 im Vergleich zu den 90er Jahren, wo wir, oder 70er Jahren will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, wo wir quasi 60% der Startplätze hatten. Aber da hat halt eine Entwicklung eingesetzt, wo man sich möglicherweise als UEFA, als Europa nicht zeitgerecht strategisch gewappnet hat. Jetzt ist es natürlich schwierig, aber man müsste, wie gesagt, Strategien entwickeln, um welche Themen geht es, was will man. Und am Ende des Tages, das weiß man ja auch, geht es immer wieder ums Geld, um die Milliarden. Deswegen gibt es ja auch die Themen einer zweijährigen Weltmeisterschaft, dieser Club-Weltmeisterschaft, wo es natürlich um den Milliardenkuchen geht, wo die UEFA natürlich jetzt aufgrund der Komprimierung der besten Spieler und Clubs weltweit natürlich die Nase noch vorn hat. Aber es wird am Ende des Tages darauf hinauslaufen und wer dann die beste Strategie hat und wenn es die UEFA schafft, sich entsprechend zu positionieren, wird es für die FIFA schwieriger. Ich glaube, man hat es jetzt erkannt und wird wahrscheinlich sehr viel dran setzen, das zu tun.
Aber glauben Sie, dass die aktuell handelnden Personen das schaffen in der UEFA? Also mein Vertrauen, dass die Personen, die jetzt in den vergangenen Jahren bei der UEFA die Stimmen vorgegeben haben oder auch beim DFB jetzt bei der One Love Anbinde nicht sonderlich großes strategisches Geschick bewiesen haben. Glauben Sie, dass die aus dieser Sache wirklich jetzt gelernt haben und eine Strategie entwickeln?
Das ist genau die Frage. Jetzt stellen Sie mir als sehr erfahrener Journalist die Frage. Ich stelle mir selber die Frage, ob genau diese Frage auch der UEFA-Präsident oder eben DFB und andere Präsidenten sich stellen oder ob die wieder mit dem Tagesgeschäft, wie es halt normal ist, irgendwo vereinnahmt sind. Jetzt der Struktur, neuer Sportdirektor und so weiter. Jetzt muss der DFB-Präsident wieder seine Baustellen intern irgendwo bearbeiten und lösen. Ob dann die Zeit bleibt für solche strategische Fragen, das ist genau die Frage. Und man weiß, glaube ich, schon, dass jetzt unabhängig von dem Persönlichen, dass der UEFA-Präsident und der FIFA-Präsident sicher nicht mehr Best Friends werden. Das ist nachweisbar, das ist lesbar, das ist spürbar. Und die Frage ist halt, ob dann die Herrschaften auch im FIFA-Council, im FIFA-Rat dort Europa entsprechend vertreten, wenn es um eine Linie geht. Und da muss man halt auch aufpassen, dass, so wie es jetzt in Katar ist, ohne das Thema noch einmal aufzuwärmen, aber wenn man den Zugang von Frankreich kennt, aufgrund anderer, ich sag mal, geopolitisch oder wirtschaftlicher Interessen, dann muss man halt bestmöglich versuchen, sich in Europa zu einigen. Und dann, wie Sie sagen, wird schwierig, allein mit den 10 Südamerikanern hier eine geschlossene Allianz zu bilden, geschweige denn, und das weiß man ja, Afrika mit mehr als 50 und Asien und allein die Karibik. Der nordamerikanische Verband hat ja mehr als 30 Mitgliedsländer, also diese ganz kleinen Inseln, wo es gefühlt wahrscheinlich keine zwei Fußballplätze gibt, auch die haben die Stimmen. Und da geht es wirklich um eine Strategie, die nachhaltig ist, wo man dann versuchen sollte. Und auch da hat die UEFA augenscheinlich in der Vergangenheit nicht sehr glücklich agiert, indem sie halt verabsäumt hat, hier ja mit offenen Armen, sagen wir so, gegenüber diesen anderen Verbänden aufzutreten.
In Dänemark hat man überlegt, einfach aus der FIFA auszutreten. Wäre das ein Weg?
Da sieht man wieder die Skandinavier, wie straightforward sie sind. Und noch einmal, Norwegen hat mir imponiert. Ich denke auch Schweden und Finnland und Co. wird da eine ähnliche Denkrichtung verfolgen. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, das ist die Frage. Man müsste hier natürlich auch eine mittelfristige Strategie aufbauen. Will man jetzt Zustände, wie es vielleicht im Boxen oder im Basketball der Fall ist, wo man mehrere Verbände und Ligen und so weiter hat, das wird sicherlich nicht das große Ziel sein. Aber um eben aufzuzeigen, dass hier gewisse Grenzen überschritten worden sind, wäre das ein Ansatz, der natürlich kurzfristig nicht zielführend sein kann, sondern man müsste idealerweise dann, wenn man das will, noch einmal ist jetzt nur eine Theorie, ist nicht meine Empfehlung, aber wenn man es will, einen Gegenkandidaten zum Gianni Infantino, der ja in Ruanda oder in Kigali, wo auch immer der nächste Kongress sein wird, wo ich ein bisschen Gänsehaut habe. Das allein der Ort erinnert mich an fürchterliche Erlebnisse, also nicht Erlebnisse, sondern Berichte in der Vergangenheit. Wenn man das will, müsste man strategisch einen Gegenkandidaten aufbauen, wiewohl ja auch der Gianni Infantino als Vertreter der UEFA damals, 2016, wie gesagt, ins Rennen geschickt worden ist, wo man ihm noch den Wahlkampf unterstützt hat mit einem entsprechend hohen Betrag. Da müsste man sich als UEFA positionieren. Und dann geht es natürlich ums Eingemachte, sprich um die restlichen mehr als 150 Stimmen, die man dann irgendwo halt ja, versuchen müsste, im Infight mit dem aktuell amtierenden FIFA-Präsidenten auf die Seite des neuen Präsidenten zu bekommen.
Aber wie kriegt man diese Stimmen von den kleinen Fußballverbänden, die Sie gerade angesprochen haben, die ja in der Vergangenheit auch durchaus mit Korruption aufgefallen sind, wie kriegt man diese Stimmen, wenn man im Zweifelsfall tatsächlich in einem korrupten System kämpft? Da muss man doch eigentlich auch wiederum auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen und das kann ja wiederum dann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ich denke, es ist sicherlich nicht einfach, Stimmen aus egal welchem Kontinent jetzt nach Jahren, wo sie bei einem Sepp Blatter waren oder jetzt eben bei Gianni Infantino sind aufgrund persönlicher guter Beziehungen, dass man diese handelnden Personen, dann sprich Präsidenten und Generalsekretäre der Verbände, dann auf einmal auf die Seite des neuen FIFA-Präsidenten bekommt. Weil Gianni Infantino hat ja damit gepunktet, dass er eine Verdoppelung, Vermehrfachung der aktuellen Zuwendungen für Entwicklungsprojekte versprochen hat. Das hat er nicht nur versprochen, das liefert er, deswegen braucht er ja auch entsprechendes Geld. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bitte jetzt noch mehr, als der Gianni Infantino geboten hat, dann wird es schwierig, weil aktuell der Fußball nicht so viel abwirft. Und aufgrund der Strukturen, die ja gewachsen sind, aufgrund der gefühlt 700 Mitarbeiter in der FIFA, die ja alle miteinander einen tollen Job machen, wenn es um die Entwicklungsprogramme geht, um die Förderungen für die weltweit tätigen Fußballverbände mit tollen Programmen und so, das muss man schon auch anerkennen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Deswegen ist das eine Theorie, aber wie gesagt, dass man da die Verbände außerhalb Europas von der aktuellen FIFA-Politik wegbekommen könnte, das bezweifle ich auch. Ja.
Sagt der österreichische Fußballfunktionär Georg Pangl im Deutschlandfunk. In Marokko stellt man sich diese Fragen gerade nicht. Dort genießen die Menschen, dass ihr Land das erste vom afrikanischen Kontinent ist, das es in ein WM-Halbfinale geschafft hat. Und auch für die Spieler gehen damit Träume in Erfüllung, berichtet Anne van Eickels.
Es war ein kleiner Moment nach dem Abpfiff an der Seitenlinie des Al-Tumama-Stadions. Nicht mal eingefangen von den vielen, vielen Kameras der FIFA, sondern mit der Handykamera eines Zuschauers. Sofiane Boufal, der schnelle Dribbler der Marokkaner, holt seine Mutter von der Tribüne auf den Rasen, feiert mit ihr, tanzt mit der kleinen, kräftigen Frau im weiten beigen Leinenkleid, ausgelassen über den Rasen, umarmt sie, küsst sie.
Ich habe den Eindruck, ich lebe einen Traum und ich möchte mich am liebsten nicht aufwecken. Aber es ist wirklich unglaublich, was wir hier erleben.
In jeder Sekunde dieses kleinen Moments zwischen Mutter und Sohn auf dem Rasen des Stadions ist die Freude zu spüren, der Stolz, es geschafft zu haben, belohnt zu werden für einen harten Weg. Boufals Mutter, Soubida, zog ihre drei Kinder alleine groß, arbeitete als Putzfrau. Von unten nach oben, durch den Sport. Der Fußball kann große Träume erfüllen, sagt Marokkos Trainer Walid Regragui.
Fußball ist dafür der beste Sport der Welt. Du kannst glauben, du kannst träumen. Ich denke, das ist eine große, große Botschaft an die Welt.
Auch Hamid Sabiri lebt seinen Traum. Er wuchs in Frankfurt-Berg auf, einen sozialen Brennpunkt. Hohe Wohnklötze, Armut, Gewalt. Jetzt ist Hamid Sabiri ein Star im marokkanischen Team.
Für mich ist es ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind hier im Halbfinale der Weltmeisterschaft mit Marokko, einem Land, dem niemand das zugetraut hat.
Genau das treibt viele der marokkanischen Fußballnationalspieler an. 14 der 26 Spieler im WM-Kader sind nicht in Marokko geboren, haben sich in den Ländern, in denen sie aufgewachsen sind, durchgebissen. Sie haben bewiesen, dass sie es aus schwierigen sozialen Verhältnissen als Außenseiter in der Gesellschaft bis ganz nach oben schaffen können. Der große sportliche Erfolg Marokkos bei dieser WM steht daher für vieles im Leben, findet Trainer Walid Regragui.
Wir zeigen der Welt, dass alles im Leben möglich ist. Du kannst weniger Talent haben, weniger Qualität, weniger Geld. Aber wenn du die Hoffnung hast, hart arbeitest, kämpfst und daran glaubst, dann kannst du alles schaffen.
Marokko-Star Hakim Ziyech hat seine Wurzeln trotz seines großen Erfolgs nicht vergessen. Er wuchs in den Niederlanden auf mit 7 Geschwistern, ohne seinen früh verstorbenen Vater.
Früher hatten wir keine Lobby, haben bei den Banken keine Kredite bekommen. Jetzt kann ich für meine Familie sorgen. Darüber bin ich sehr zufrieden.
Und dankbar. Hakim Ziyech spendet seit seinem Debüt 2015 alle Prämien, die er in der Nationalmannschaft bekommt, an Mitarbeiter und arme Familien in Marokko. Es sind diese großen Gesten und kleinen Momente, die den Erfolg der marokkanischen Mannschaft so besonders machen.
Aus Doha, Anne van Eickels. Und Marokko ist nicht nur das erste Land aus Afrika in einem WM-Halbfinale, sondern auch das erste arabische Land. Und das bei der ersten WM mit arabischen Gastgeber. In Katar, einem Land, das unter dem Gesetz der Scharia steht. Unser WM-Reporter Matthias Friebe hat sich deswegen die Frage gestellt, wie geht das Gastgeberland eigentlich mit religiösen Minderheiten um?
Solche Momente hat es in dieser Form bei einer Fußball-WM wohl nie gegeben. Polizisten, Volunteers, Fans, sie alle sitzen und knien gemeinsam auf einer Wiese vor dem Tumama-Stadion. Gleich wird die Partie von Gastgeber Katar gegen Senegal angepfiffen. Jetzt beten sie vor dem Sonnenuntergang an diesem Freitag. Der Islam spielt bei diesem Fußballturnier eine wahrnehmbare Rolle. Es ist selbstverständlich, dass sich immer wieder Menschen für einen kurzen Moment aus dem Trubel zurückziehen und beten. Es lebt aber auch eine christliche Minderheit in Katar und die ist gar nicht mal so klein. 200.000 bis 300.000 Menschen dürften es sein, vor der Pandemie vielleicht sogar noch mehr. Auch sie haben eine Heimat in Doha. Rund 15 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums liegt die Church City, das religiöse Zentrum der Christen. Anglikaner, Orthodoxe, Kopten, sie alle haben hier seit 2005 ihren Platz, seit der Vater des heutigen Emirs die Wiederansiedlung der Christen gestattete. In der Mitte steht die größte Kirche für die zahlenmäßig stärkste Minderheit, die katholische Kirche Our Lady of the Rosary. 2700 Sitzplätze hat das Gebäude. Hier wird an diesem Freitagnachmittag schon Sonntagsmesse gefeiert.
Only ordinary time, we do it Sunday on Friday, but this is with special permission from Rome.
Es gibt dafür eine Sondergenehmigung aus dem Vatikan, erklärt Father Rally Gonzaga. Man passt sich an den wichtigsten Tag der Muslime an, den Freitag. Sonntags gäbe es zwar auch Gottesdienste, weil dann aber in Katar normaler Arbeitstag ist, ist der Freitag auch für die Katholiken der wichtigere Tag. 15 Gottesdienste finden an diesem Tag statt, in verschiedenen Sprachen, für die Menschen von den Philippinen, die tamilische Gemeinde und natürlich auf Englisch. Gonzaga leitet die Pfarrei, seit er vor 10 Jahren aus seiner philippinischen Heimat nach Doha gekommen ist.
Are you crazy? Why you will go there?
Ob er verrückt sei, wurde Gonzaga damals gefragt, warum er in ein islamisches Land gehen wolle. Der Pater aus dem Kapuzinerorden sagt heute, alle diese Stereotype, die ihm damals begegnet sind, seien falsch. Das Leben in der Gemeinde, die Arbeit mit vielen Nationen, sei sehr erfüllend. Und tatsächlich stellt sich beim Besuch des religiösen Zentrums schnell ein sehr lebendiges, internationales Gefühl ein. Zunächst einmal müssen alle durch eine Sicherheitskontrolle.
Because when you walk through the gates, it's taken a Muslim country to do this. No one knows what denomination you are.
Und man sehe es den Menschen ja nicht an, welche Konfession sie haben, sagt Reverend Michael Derry, der die anglikanische Gemeinde leitet. Das vermittelt ein wirklich schönes, buntes und multikulturelles Bild von Kirche, wenn alle Christen, gleich welcher Konfession, sich dort zunächst einmal mischten, so der Südafrikaner, der selbst seit 1,5 Jahren in Katar ist. Das anglikanische Zentrum ist an diesem Freitag erfüllt von einer ungeheuren Dynamik. Aus jedem der mehr als 2 Dutzend Räume erklingt Musik. Menschen kommen und gehen, Kinder toben auf den Fluren. Menschen aus über 50 Ländern kommen hier zusammen und feiern Gottesdienste. Die meisten kommen mit dem Auto in das nicht wirklich zentral gelegene religiöse Zentrum. An diesem Freitag stehen viele Autos auf dem gigantischen Parkplatz, der Raum für 8000 Autos bietet. Während der WM kommen immer wieder Fans hier raus. Viele würden sich fragen, ob es wirklich Christen und Kirchen in der Stadt gäbe, erzählt der Anglikaner.
People are interested to find, is there a church in Qatar? And then when they do find the church, they're surprised at how big the church actually is.
Sein katholisches Pendant, Father Rally, berichtet genau dasselbe. Aktuell kämen zwar nicht so viele Menschen wie vor der Pandemie, die Gottesdienste alleine von den philippinischen Katholiken haben damals jeden Freitag 5000 Menschen besucht und am Donnerstagabend noch einmal so viele.
Before the COVID, in this time of masses, it is packed and full. It is around 5000 coming for the Friday Mass.
5000 Menschen, das sind mehr als an Heiligabend zur Christmette in den Kölner Dom kommen. Es ist ein großes Gelände, auf dem die Kirchen ihr Zuhause gefunden haben. Dennoch wird es langsam eng.
We are requesting for another place. This is a huge place, but in reality it is not sufficient anymore.
Seit Jahren versuche Manso Fasarelli, einen zweiten Platz im Land zu bekommen. Bisher haben die Behörden darauf aber keine Antwort gegeben. Religionsfreiheit ist in der katarischen Verfassung verankert. Dass es damit aber nicht immer so weit her ist, bekommt die jüdische Minderheit immer wieder zu spüren. Koscheres Essen sollte es während der WM geben, kurz vorher wurde diese Zusage aber zurückgenommen. Ein Vertreter der jüdischen Gemeinden in der Golfregion wollte dem Deutschlandfunk kein Interview geben. Schriftlich teilt man mit, man bevorzuge lieber privat zu bleiben mit dem Glauben. So weit müssen die Christen nicht gehen, aber spüren sie etwas von der Religionsfreiheit?
Tolerance. Yeah. We are tolerated on the hill.
Toleriert sei man, lacht Father Rally. Man dürfe alles tun, aber bitte innerhalb der Mauern des Zentrums. Die hohe Mauer umgibt den Komplex. Sie wurde vor einigen Jahren errichtet, um die Christen zu schützen, sagen die Katarer. Weder Rally Gonzaga noch sein anglikanischer Kollege Michael Derry fühlen sich aber unsicher in Katar oder größeren Problemen ausgesetzt.
We are visitors here. We are reliant on the hospitality of Qatar.
Man sei hier zu Gast und lebe von der Gastfreundschaft, sagt Derry, der sich jetzt mit seiner Gemeinde auf Weihnachten vorbereitet. Weil der erste Weihnachtstag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, beginnen die Feierlichkeiten in der anglikanischen Kirche schon am 23. Dezember.
We will have services on the Friday. Christmas Day this year is on Sunday.
Es gebe dann schon einen vorweihnachtlichen Gottesdienst mit Texten und Liedern, erklärt Reverend Derry. So weit will man in der katholischen Kirche dann aber nicht gehen, erzählt Father Rally. Weihnachten und Ostern folgt man dem offiziellen Kalender. Auch wenn der Sonntag in Katar schon am Freitag gefeiert wird, Weihnachten beginnt hier auch erst an Heiligabend.
Ein Besuch in der Church City in Doha, eine Reportage war das von Matthias Friebe. Und damit endet diese Ausgabe von WM aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.